Kultur. Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackung. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema, ein Schweizer Dokumentarfilm namens Das Lied der Anderen von Vadim Jendrejko. Ein Film, in dem es kurz gesagt um eine Reise geht zum Herzen Europas. Und dabei geht es unter anderem um Frieden, um Erinnerung, um Effizienz, um die Kurzfristigkeit des menschlichen Denkens. Das sind nur ein paar Ausschnitte aus dem, was es alles gehen wird. Eine Reise, die in ganz verschiedene europäische Länder führt. Und meine Gäste hierzu sind Valerie Zaslavsky, politische Journalistin bei Bajur, Guy Kneter, Autor, und eben zu guter Letzt Vadim Jendrejko, der Regisseur des Films selbst. Und bei ihm möchte ich beginnen. Vadim, ein Film über Europa. Woher kam der Ansporn?
Ja, ich glaube, das war letztendlich hat das mit meiner Biografie zu tun. Ich habe einen ukrainisch-russischen Namen. Ich bin in Deutschland geboren, in der Schweiz aufgewachsen. Ein Patenonkel von mir ist Grieche. Wir haben in der Kindheit viel Zeit in Italien verbracht. Und all diese Orte, diese verschiedenen Sprachen, auch die Gerüche, das hat alles in Europa Platz gehabt. Und für mich war Europa etwas sehr Verheißungsvolles. Mhm. Und in den 70er, 80er Jahren, wo ich aufgewachsen bin, war das ein Prozess von Öffnung. Es war ja etwas sehr, sehr Vielversprechendes. Und das ist in Schieflage geraten in den letzten Jahren. Mhm. Oder da habe ich plötzlich gemerkt, Moment, Europa wird plötzlich zu einem Synonym für alle möglichen Krisen. Und dieser Begriff hat sich total verändert. Ich dachte, war das eine Illusion? War das Vielversprechende, was ich in diesem Europa erkannt hatte? Bin ich da etwas aufgesessen? Und das wollte ich klären. Also das war für mich wirklich eine Notwendigkeit, das zu untersuchen. Mhm. Und so ist diese filmische Recherche entstanden.
Also aus der Biografie heraus und der Verheißung von Europa und auch auf die biografischen Hintergründe der anderen Gäste kommen wir dann noch zu sprechen. Aber Vadim, man sieht im Film auch Aufnahmen, die schon eine Zeit her sind. Also eine lange Anlaufzeit für diesen Film.
Ja, normalerweise dauert ein Dokumentarfilm vielleicht 4, 5, 6 Jahre. Hier kommen noch ein paar Jahre dazu. Und das hat auch damit zu tun, dass in dieser Zeit Europa sich enorm verändert hat. Es war eine enorme gesellschaftliche Dynamik, was immer wieder auch zur Anpassung in unserem Filmkonzept geführt hat. Mhm. Die erste Aufnahme war eigentlich eine visuelle Notiz von 2015. Ja, das war noch nicht wirklich die Dreharbeit, sondern das waren eigentlich wirklich Recherchen, die aber nachher dann auch in den Film eingeflossen sind.
10 Jahre trotz allem. Ja. Okay. Dann wollen wir uns mal den anderen Gästen zuwenden. Vadim hat sein Interesse für Europa auch biografisch begründet. Bevor wir dann zum Film selbst kommen, wie ist das bei dir, Valerie? Das Interesse an Europa ebenfalls gleich zu begründen?
Nein, eigentlich weniger biografisch, vielleicht mehr politisch. Mein Interesse an Europa ist ein politisches. Ich finde, und das kommt auch im Film wahnsinnig schön raus, dass Europa ein Friedensprojekt ist und dass man sich das einfach immer wirklich ganz stark vor Augen führen muss. Weil sonst passiert, was jetzt am Passieren ist. Mhm. Also, dass das langsam anfängt, auseinanderzubrechen. Und ja, ich habe einen Bezug zu Europa, auch einen biografischen. Meine Mutter ist Österreicherin. Mein Großvater ist Pole. Und ja, aber von dem her eher von den positiven Seiten her.
Mhm. Ich fand einfach Europa, finde ich immer sehr, sehr schwierig. Für mich ist das irgendwie immer so ein... Es ist sehr schwer zu fassen. Und dann jetzt beim Film, als ich den Film gesehen habe, gibt es halt einfach sehr viele Anknüpfungspunkte. Also wir haben ungefähr den gleichen Jahrgang. Es gibt sehr viele Bilder, die mich auch biografisch einfach ansprechen. Ob das jetzt der verhüllte Reichstag ist von Christo oder eben der Fall der Mauer, wo ich auch gleich damals, also ich war einige Mal in der DDR noch, als die Mauer noch stand. Also überhaupt dieses geteilte Europa, das war... Ja, und der Moment eben, als das plötzlich aufbrach, als ich darüber reisen konnte und in Leipzig Theater schauen konnte, das war unglaublich. Und das hat sich alles ja sehr verändert. Jetzt vielleicht auch das Biografische. Bei mir ist der Großvater aus Bosnien. Hm. Und das ist jetzt auch im Film natürlich, dass es am Schluss in Sarajevo endet. Das ist, war für mich ein bisschen ein also mich hat das extrem berührt, also als dann Ceva Karasan aufgetaucht ist, den ich auch dem ich einige Male begegnet bin und der für mich sehr wichtig ist. Eigentlich ist ja da Europa kaputt gegangen. Also eigentlich war in den 90er Jahren Europa bereits am Ende. Und das wurde dann aber eigentlich nie so reflektiert. Und heute sind wir in einer ganz ähnlichen Situation. Also ich meine, die Zukunft der Ukraine könnte die Zukunft von Bosnien sein. Und die ist fatal. Also Bosnien ist in einer absolut katastrophalen Situation. Und wenn diese Kriegsgewinne dann so festgeschrieben werden, wie das eben in Bosnien passiert ist und wie das Cevo Karasan einige Male sehr anschaulich erklärt hat, dann ist eigentlich alles gelaufen. Also dann ist es wirklich, wie es Karahasan auch beschreibt, also diese Zerstörung, dann kommt der Tourismus und dann bleibt eigentlich nur das. Also dann bleiben diese entwurzelten Menschen, die einfach überall hingehen und alles irgendwie schön finden und weitergehen.
Vadim hat von Verheißung gesprochen. War das eine Verheißung auf ideeller Ebene? Also du hast es angesprochen, Valerie, dass das ein Friedensprojekt war. Und das Scheitern?
Das Scheitern könnte in was Schlimmem enden. Also ich glaube, das ist eigentlich für mich auch wirklich eine der großen Stärken des Films, dass aufgezeigt wird, inwiefern auf keinen Fall vergessen werden darf, aber eben nicht nur nicht vergessen. Also man darf nicht nur nie widerrufen, sondern man muss einfach ganz klar aufzeigen, dass es die politischen Institutionen braucht, um den Frieden zu gewährleisten. Und ich fand auch sehr interessant die Stelle, in der du aufzeigst, quasi, dass dieses kurzfristige Denken einer langfristigen friedlichen Zukunft untergeordnet wurde. Also das war für mich auch so ein sehr springender Punkt, weil das jetzt im Moment einfach quasi das ist, was so vorherrscht, dieses kurzfristige wirtschaftliche Denken und man dem alles anstellt, anstatt quasi zu oberst den Frieden zu priorisieren.
Wie seid ihr eigentlich bei der Machart angekommen? Das hat mich noch Wunder genommen. Zu der Auswahl von Personen. Man ist ja wie kaleidoskopartig, bewegt man sich durch Europa an verschiedene Brennpunkte, aber auch einfach zu Personen. Also zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, das mir besonders gut gefallen hat. Man befindet sich dann plötzlich beim polnischen Vogelforscher, einem Ornithologen im Urwald in Polen. Wie seid ihr da drauf gekommen?
Ja, es ist eigentlich eine Mischung. Es gab bestimmte Dinge, die habe ich recherchiert und da wusste ich irgendwie, die möchte ich in so einem Film drin haben. Ja. Und dann gab es viele Dinge, die haben sich aus Situationen heraus ergeben. Ich möchte ein Beispiel sagen. Hier gleich eigentlich um die Ecke vor der Tür von Basel sind die Vogesen. Dort gibt es, man sieht es sogar von der Wettsteinbrücke aus, dort gibt es einen Hartmannswiler Kopf. Also wirklich in Sichtweise. Ich wusste nichts von diesem Ort. Habe dann herausgefunden, dort war ein Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges. Dann sind wir dorthin gefahren. Ich hab das mal besucht und ich wollte dort diese Überbleibsel filmen. Alter Draht, rostige Drähte, Schützengräben. So. Als wir dort waren und das dann recht aufwendig gemacht haben, gab es so eine Art Waldarbeiter. Die sind mir ziemlich auf den Wecker gegangen, weil wir konnten keine Tonaufnahme machen. Dann habe ich die gefragt, ob sie mal kurz auf die Seite gehen können und ruhig sein können. Und aus Höflichkeit habe ich die dann gefragt, was macht ihr hier eigentlich? Und dann hat sich herausgestellt, dass das alles Leute aus den umliegenden Gemeinden waren, die sich dort jeden Samstag treffen, um die Erinnerung, den Ort zu erhalten, weil sie gesagt haben, Leute, wenn wir vergessen, was hier passiert ist, dann wiederholt sich vielleicht alles. Und das war jetzt ein völlig unvorhergesehener Fall, der auch im Film vorkommt. Und dann gab es andere Fälle, die, also zum Beispiel mit Cevat Karahasan, den hatte ich in Basel schon vorher kennengelernt und das habe ich dann anders geplant. Da wusste ich, okay, ich baue den ein. Und so ist der Film eigentlich eine Kombination aus geplanten Dingen und Ereignissen und Begegnungen, die sich aus der Situation ergeben haben.
Darf ich noch was dazu sagen? Ich fand nämlich unglaublich interessant, also eigentlich wollte ich die gleiche Frage auch an Vadim stellen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, es ist so hors de context zum Teil, also diese Ornithologe im Wald, aber eben auch die Geologin und dann gleichzeitig bringen die irgendwie Gestein und Wald auf so eine politische Ebene und kommen mit ihren Aussagen besser zum Punkt, als irgendein Politologin zum Punkt kommen könnte. Also, und dass ich mich dann gefragt habe, kann man ja nicht voraussehen. Also man weiß ja nicht, wenn man einen Ornithologen interviewt, dass der dann auch quasi so ein komplett tiefgründig politisches Verständnis hat. Man weiß oder man denkt, er kann Vogelarten auseinanderhalten, was er ja konnte, was auch schon genug eindrücklich war, wie die 40, glaube ich, oder wie viel waren es. Aber dann sein Punkt mit den Scheuklappen, aber auch quasi die Vielseitigkeit des Waldes, beziehungsweise die Geologin mit ihrer Aussage, man muss unter der Oberfläche, man muss alles studieren, was unter der Oberfläche ist, weil sonst gibt es einen Ausbruch und das verändert die Landschaft. Das ist ja eigentlich quasi, mit Landschaft meinen Sie natürlich Gestein, aber eigentlich ist es auch die politische Landschaft, die sich verändert, wenn was ausbricht.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil das war wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Am Anfang des Projektes habe ich viele Leute getroffen, die sehr explizit über Europa reden. Das waren tolle Gespräche, Gerhard Baum, Caroline Emke und so weiter. Also wir haben das gefilmt und wirklich interessante Gespräche, aber es war sehr direkt, sehr explizit. Und ich habe dann gemerkt, mich interessiert eigentlich genau das, was du gerade erwähnt hast, wie sich eine bestimmte Haltung dem Leben gegenüber und auch dem ein bestimmtes Bewusstsein reflektiert in ganz unterschiedlichen Disziplinen. Deshalb kommt eine Geologin vor. Und wenn sie darüber spricht, über geologische Erdbewegung, kann ich das aber auf gesellschaftliche Zusammenhänge übertragen. Nicht zwingend, aber ich habe als Zuschauerin oder Zuschauer die Freiheit, das zu tun. Das Gleiche ist bei dem Ornithologen oder bei einem Soldaten in Flandern. Ja? Und das hat mich eigentlich interessiert. Und dort habe ich versucht, diesem europäischen Geist eigentlich auf die Schliche zu kommen. Mhm. Also es wird gar nicht so viel eigentlich über Europa geredet, aber ich glaube, in diesen Begegnungen mit diesen Leuten reflektiert sich sehr viel. Es hat kürzlich ein Zuschauer gesagt, das fand ich interessant, was diese ganzen verschiedenen Charaktere verbindet, ist eigentlich, dass sie alle im Kontext denken. Mhm. Sie denken alle in ein bisschen größeren Zusammenhängen.
Mhm. Also das heißt nicht eher auf ihrem Fachgebiet, sondern ja, genau. dass sie versuchen, holistischer vorzugehen.
Ja, genau. Sie denken irgendwie, vielleicht auch stimuliert durch ihre verschiedenen Fachgebiete, sie denken systemisch. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Begriff, ja, wenn wir auch über Zukunft sprechen, das systemische Denken.
Ja, gleichzeitig glaube ich, wenn ich das noch sagen darf, macht das wahrscheinlich den Film auch beim ersten Mal anschauen relativ lang, weil man eben oft irgendwie so denkt, so, was geht's eigentlich? Also das erst beim zweiten Mal anschauen, beziehungsweise dann schon irgendwann, okay, interessant, man merkt schon, die sagen was Interessantes, aber durch diese quasi langen Sequenzen, der läuft da durch den Wald, der schaut herum, zieht sich das so, dass es ein bisschen auch schmerzhaft war zum Teil.
Können wir auf die Langsamkeit, können wir die noch einen kurzen Moment in Klammern setzen? Guy, was mich noch auf Wunder genommen hätte, wie hast denn du das erlebt mit dieser Macht? Diese Reise von Menschen zu Menschen, bei dem man manchmal das Gefühl hat, was haben die jetzt eigentlich mit dem Kernthema zu tun?
Das ist ein Punkt, wo ich so ein bisschen hängen geblieben bin. Also grundsätzlich eben, es hat sehr viele eindrückliche Begegnungen. Ich finde auch den Ornithologen fand ich sehr, sehr anregend, auch weil ich das auch selber kenne, weil ich auch mit einem Ornithologen so durch eine Landschaft gegangen bin und es einfach unglaublich anregend ist, über Vögel zu reden, weil es so viel über die Landschaft erzählt und über den Ort, wo man ist. Vielleicht auch, also eines der eindrücklichsten Bilder am Anfang war dieser Zaun zwischen Ungarn und Serbien, der neu gelegt wird, also dort, also der Film fängt ja sehr hoch an eigentlich, dass es heißt, also die Grenzen wurden eben in den letzten, ja, Ende 80er Jahre wurden diese Grenzen gekippt und jetzt werden sie wieder hochgezogen. Und eben auch eben mit Ungarn und Serbien, also zwei Länder, wo wir wissen, das ist eigentlich eine Katastrophe, was da politisch passiert. Und dann werden die noch geteilt. Also, und dann ist ein sehr sympathischer Bürgermeister, der dann darüber erzählt. Mhm. Das ist wirklich sehr eindrücklich. Es gibt so viele wirklich sehr eindrückliche Momente. Von der Machart eben, da war ich ein bisschen irritiert, weil eben der Film heißt «Eine Suche nach Europa». Und ich glaube auch, dass eben Vadim und sein Team auch wirklich diese Suche gemacht haben, dass es eine große Suche war. Jetzt in der Montage ist die Suche ein bisschen gekappt. Also ich kann nicht mehr nachvollziehen, warum jetzt man zu jemandem kommt oder wie man zu jemandem kommt. Also auch das Assoziative, was der Film auf eine Art hat, ist in der Machart. Also das wäre so eine Frage. Wie weit ist es assoziativ und wie weit werden dann eben plötzlich Positionen quasi wie hingestellt. Also es ist eben zum Beispiel mit dem Gestein, Dort war ich sehr irritiert. Das ist an sich ein spannendes Bild, das ist interessant, aber es steht dann eben bereits für die, also es ist ja auch eine Zwischenüberschrift, also wo es dann heißt, nichts ist statisch, also es wird, die werden fast wie als Exempel hingestellt, also das, was ich nachher mit ihnen erfahre, wird bereits als Überschrift darüber geschrieben. Und so verdreht sich eigentlich das, die Erfahrung oder das Entdecken für mich als Zuschauer plötzlich zu einer Überschrift oder ja, es wird ein bisschen vorgeführt. So, das ist, aber das ist eine Frage insgesamt an der Machart des Filmes, die mich ein bisschen irritiert hat und was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass es eben sehr, sehr viel Material ist und dass sie eben sehr, eben wahrscheinlich auch assoziativ vorgegangen sind, also wenn man vom einen aufs andere kommt und dass das aber für mich als Zuschauer, obwohl ich viel Zeit habe, obwohl wie eben nur das bedingt mitverfolgen kann.
Gut, Vadim, assoziativ gearbeitet.
Ja, ich glaube, also was mir sehr wichtig war, ist, dass ich der Zuschauerin, dem Zuschauer den Raum gebe, selber durch eine Landschaft zu gehen. Also es ist wie eigentlich bei einem Buch. Ein Buch, was mich einlädt, meine eigenen Assoziationen, meine eigenen Gedanken und Kombinationen zu vollziehen. Das regt meine Imagination an. Und diesen inneren Prozess, das war mir wichtig, dass du als Zuschauer diesen inneren Prozess machen kannst. Das heißt, das ist dann eben nicht unbedingt eindeutig. Wenn ich dich also ganz klar an der Hand nehme und von A nach B nach C führe, dann kannst du das vielleicht auch nachvollziehen, immer, klar. Aber es ist eigentlich dir die Freiheit nicht gelassen, eigene Kombinationen zu machen. Es ist im Prinzip wie eine Leiter, wo ab und zu eine Sprosse fehlt. Und das Risiko daran ist, dass manchmal wirklich die Sprosse fehlt und du den nächsten Schritt, dass da eine Lücke ist und du da jetzt nicht genau weißt, wieso komme ich jetzt da drauf, oder? Vielleicht beim zweiten Mal kommst du dann da drauf. Das ist auch sehr, sehr individuell. Ihr habt vorhin von dem Mann im Wald gesprochen. Und ich habe kürzlich den Film einem Politiker gezeigt und fand das sehr interessant, aber er hat gesagt, ja, diesen Mann im Wald, den könnte man eigentlich rausnehmen. Ja, das hat ihn überhaupt nicht angesprochen. Das ist auch sehr individuell. Aber in der Machart war es mir ganz wichtig, dass ich schon eine Art Travel Guide bin, auch als Erzähler in dem Film, aber dass du trotzdem auch die Möglichkeit hast, deinen eigenen Weg darin zu finden. Und das impliziert aber die Gefahr, dass die eine oder der Zuschauerin oder der andere Zuschauer hier und dort auch dem vielleicht eine Brücke fehlt. Ja.
Was ich noch sagen wollte, der Thomas, der Ornithologe, dem seine Hauptmetapher bezieht sich dann auf Pferde mit den Scheuklappen, muss man auch noch gesagt haben. Auch eine meiner Lieblingsfiguren im Film drin. Das bringt mich darauf, die Art, die Machart. Ich habe mir immer gedacht, es ist so wie eine Meditation über Europa. Einverstanden?
Also, die Meditation, finde ich, die ergibt sich durch das Langsame, also dieses Aushalten auch, dieses, weiß ich nicht, Meditation, das Suchen, aber also, wenn man meditiert, muss man ruhig sein, man muss sich auf sich selbst konzentrieren, man muss ausharren, zum Teil in unbequemen Situationen, man leidet ein bisschen und ich finde, das ist ein Gefühl, was man, wenn man sich den Film anschaut, was ich schon ein bisschen gespürt habe, so ein Ausharren, ich glaube eben auch ein Ausharren, weil man manchmal so wartet auf was läuft jetzt raus? Ich liebe Meditieren, also von dem her, ich finde, es ist nichts Schlechtes. Ich habe mich manchmal gefragt, ob der Film zu wenig zeitgeistig ist, weil heute alles Schlag auf Schlag geht. Und gleichzeitig, glaube ich, wäre er schneller, hätte man gar nicht so die Möglichkeit, so in dieses Denken zu kommen oder so diese Nuancen rauszuhören.
Ja, ich glaube, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Information und Erfahrung. Und wenn ich selber Zuschauer bin und ich bekomme Informationen vermittelt, dann stelle ich fest, dass ich diese Information versuche mir zu merken, aber sie ist oft sehr, sehr flüchtig. Aber wenn ich eine Erfahrung mache, dann ist es eben eine eigene Erfahrung. Und ich glaube daran, dass Film, Kunst, Literatur eine eigene Erfahrung sein kann. Aber dazu brauche ich auch einen bestimmten Raum, um diese Erfahrung überhaupt zu machen. Also das heißt also, dass ich eben dann in dem Moment nicht effizient bin und sage, darum geht's, darum geht's, darum geht's, sondern eigentlich eine Landschaft öffne. Der Ornithologe ist wirklich ein gutes Beispiel, weil dieser Mensch geht mit offenen Ohren durch den Wald. Er ist eine wahrnehmende Person, der sich von den Vogelstimmen leiten lässt. Und ich finde, mich berührt das enorm, wenn ich dem folge, weil er ist so wahrnehmend, er ist so präsent und er findet seinen Weg durch seine Wahrnehmung, durch das Hinhören. Und ich glaube, das Hinhören ist heute, wenn ich um mich herum schaue, eine Spezies rara. Ja, ist eine Qualität, die ich so vermisse. Heute überall höre ich Monologe, überall höre ich Informationen, sehr, sehr laut, sehr grell, sehr viel. Aber das Hinhören, das Wahrnehmen fehlt mir total. Und ich, natürlich, der Film, der ist etwas über 2 Stunden, ja. Aber ich möchte eigentlich euch dazu einladen, dass ihr da hinhören könnt. Also ich selber bin in diesen Begegnungen mit den Leuten immer wieder dazu eigentlich eingeladen worden. Und das hat mir dann sehr viel gegeben, ja. Also und das, ja, der Film soll eigentlich dieses Hinhören stimulieren oder dazu einladen, ja.
Ja, es ist interessant, dass wir beim Ornithologen hängen bleiben, weil er, also ich habe eigentlich am meisten mir mit diesem zweiten Teil. Also es ist so, der erste Teil erschließt sich mir gut und der letzte Teil sowieso. Also die Frage ist natürlich, ob dieser Bogen, dass man dann bei Sarajevo eigentlich endet. Ich dachte, man endet eher heute, weil eben, aber das ist sehr eindrücklich. Beim Ornithologen ist es eben, also eigentlich müsste man dem einen ganzen Film widmen. Und das ist, ja, und man ist so drin und mich natürlich auch mich beschäftigen im Moment auch diese ganzen Biodiversitätsverluste während meiner Lebenszeit. Das finde ich einfach ein Schock. Und das war ein Schock, den ich erlebt habe, als ich in Krefeld war und mit den Entomologen da gesprochen habe. Und das ist in Europa, es ist ein Schock. Oder eben, dann gibt es gleichzeitig in Rumänien, wo es gewisse Landschaften noch gibt, oder eben in Polen. Vielleicht sind da noch gewisse Landschaften vorhanden, wo man weiß, das geht jetzt nicht mehr lange. Und dann sind diese Landschaften auch weg und dann sind die auch kaputt. Wo eben viele seltene Arten überhaupt noch sind. Aber es ist dann plötzlich so wie, einfach, das geht einem alles durch den Kopf und das sind sehr viele Themen, die dann da sind. Und dann der nächste Sprung ist der Verlust der Vielfalt an Kulturen, an Sprachen, an Religionen in Europa. Und das ist ja auch eben ein Wahnsinnsschock. Und das geht mir dann fast ein bisschen zu schnell. Also man schaut dann in die Landschaft und dann kommt der Gedanke, das fehlt alles in Europa. Und das ist wirklich, ich meine auch das Jüdische, was weg ist, das ist eigentlich ein riesiger Schock, dass dieses Europa, dieses Jüdische los, dieses selbstverständlich Jüdische los ist. Das ist so eine tiefe Wunde, die eigentlich vorhanden ist. Ja, das geht einem einfach so rasend durch den Kopf, weil ich mich auch an meinen Großvater erinnere, mit dem ich im Moment mich sehr beschäftige, der eben genau aus diesen Räumen kam und einfach vielsprachig war. Das war selbstverständlich. Man ist in Bosnien oder selbstverständlich Deutsch aufgewachsen, auch. Und alle die Sprachen, die dann vorhanden waren, hatte sehr viele jüdische Freunde. Also es gab so viele. Das ist ja alles weg, das ist alles in Europa kaputt gegangen. Und das ist mir dann fast ein bisschen zu schnell. Es geht dann so wie so ein Flash und dann ist man schon wieder weiter und dann ist man schon wieder woanders.
Also der Film müsste eigentlich eine Stunde länger und noch langsamer sein.
Oder ihn zerlegen, vielleicht sogar auf mehrere Filme. Also genau. Der Ornithologe ist, dass man sich auf dem widmet. Und das ist wirklich eine hochinteressante Person, der auch gerade in dem Forschen, und auch, dass man eben weiß, da ist ein Urwald. Vielen Orten werden jetzt die Wälder zum Teil wieder, das wird ja wieder versucht. Aber auch diese Dauer, das ist ja eigentlich das Verrückte in diesem Wald auch, dass er sagt, wie alt dieser Wald ist. Und auch wenn man eben, was weiß ich, wenn man jetzt am Zürichsee oben da bei Kappel, wenn man da diese Wälder, den Wald wieder sich selber überlässt, das ist zwar schön und das ist wichtig, aber das braucht jetzt einfach ein paar hundert Jahre, bis dieser Wald in einem Zustand ist, der dann annähernd vergleichbar ist mit dem, was in Polen passiert. Mhm. Und solange das vorher jetzt ist, da kann man jetzt ein bisschen zuschauen, aber das sind eben Prozesse, die unendlich lange gehen, oder aus menschlicher Sicht sehr lange gehen, und der Abbau und die Zerstörung waren einfach so radikal und so schnell. Dass es gibt so eine Ungleichgewicht. Das kommt im Film schön vor, das wird ja auch gesagt. Also das ist, glaube ich, auch bei den Geologen, also wo er eben sagt, es braucht Zeit. Und wir haben diese Zeit, also wir denken gar nicht in diesen Zeiträumen. Das ist ein unglaublich schöner Aspekt, aber es ist irgendwo so ein großer Aspekt, der dann neben diesen Grenzen, die uns ja wirklich auch im Moment so nahe sind und so betreffen, also dass Europa wieder sich abgrenzt und wieder eben Menschen zurückgewiesen werden, wieder diese schlimmen Dinge direkt passieren. Also es sind so einfach sehr, sehr viele Dinge, die da in einem Film vorkommen. Und
also ich kann das total nachvollziehen. Das ist so reichhaltig, auch die verschiedenen Personen. Ja, du hast vorhin gesagt, da könnte man eigentlich einen einzelnen Film draus machen. Das ging mir oft so. Ich habe wirklich gedacht, es wären locker 3-4 Filme möglich. Ja, und ich kann das sehr nachvollziehen, dass man eigentlich beim ersten Mal schauen das Gefühl hat, hey, Moment, das geht jetzt doch sehr schnell und dass man gar nicht alles aufgreift.
Dazu trotz aller Langsamkeit.
Ja, und dazu muss ich etwas sagen, das hat mir vor Jahren eine Übersetzerin gesagt, das hat mich sehr beeindruckt. Sie hat gesagt, sie interessiert sich für die Bücher, die sie nicht ganz versteht, wo sie nochmal nachliest. Und das finde ich bei Filmen sehr interessant. Wenn ich bei einem Film beim ersten Mal alles verstehe, dann vergesse ich den Film relativ schnell. Und wenn da aber etwas hängen bleibt und ich sage, Moment, wie war das jetzt genau und was, dann beschäftigt mich das nachher. Und das finde ich eigentlich interessant. Also wenn man irgendwie, wenn man nachstudieren muss, ja, und also ich spreche jetzt von mir als Zuschauer, ja, dass ich merke, Moment, bei diesem Film, da habe ich das aber nicht verstanden. Und wie war das jetzt genau? Und so, ja. Und das merke ich bei Literatur auch. Dort ist natürlich der Vorteil, ich kann das Buch eine Woche später wieder aufschlagen und eine Woche später ist der Film im Kino vielleicht schon wieder weg. Gut, da muss man ihn dann halt streamen oder so, ja.
Ich habe gerade überlegt, dass jetzt so im Nachhinein aus dieser Diskussion denke ich mir so, dass diese Zwischenmomente, diese langsamen Momente, wie die Kamera quasi ein Passagierschiff filmt, das einfährt, oder wie gesagt der Wald oder die Vernichtungskette mit den Lichtern, dass das irgendwie dann immer so Momente waren, in denen man das eben Erfahrene so setzen lassen konnte. Also das quasi...
Die Verschnaufpause.
Ja, die Verschnaufpause.
Ja, Echoräume eigentlich.
Genau, Echoräume, um nochmal sich zu überlegen, was jetzt gerade passiert ist. Um dann aber auch wieder quasi bereit zu sein, neue Informationen aus dem Film aufzunehmen. Also ja, ich habe es also, eher so
empfunden. Das ist zum Beispiel bei einem wie Karahasan. Mein Gott, ich meine, was der da sagt und wie der das sagt, da brauche ich auch erstmal Zeit, Moment, um das nachhallen zu lassen. Ja? Mhm. Und wie du gerade gesagt hast, das ist ganz wichtig, diese Zwischenräume, wo sich das überhaupt mal setzt. Und das ist im Schnitt interessant, wenn du die zu kurz bemisst, dann verflüchtigt sich das gerade Gesagte und Gehörte. Ja?
Und es versendet sich so.
Ja, ist genau. Und es muss sich erst mal setzen. Aber das ist natürlich auch sehr individuell, weil jeder Mensch hat da unterschiedliche Wahrnehmungen. Ja?
Ja, also was mir noch gefallen hat, ist, dass ich manchmal mit Situationen herausgefordert wurde, quasi, um zu verstehen, warum ist jetzt das da? Also diese ganze Geschichte mit der Geologie. Und dann kommt man aber an, ja, was machen die eigentlich in der ersten Szene? Sie graben im Wald, in der Erde, und da fördern sie Sachen zutage, die man nicht vergessen sollte. Und plötzlich wird die Geologie halt dann trotzdem sehr stimmig, auch wenn auf eine assoziative Art.
Ja, also das freut mich sehr, wenn du das sagst. Das war für mich im Schnitt natürlich. Ich wusste das. Ich dachte, ups, kann man jetzt diese Brücke zur Geologie machen?
Wusstest du das immer? Oder war das?
Oder ich habe mir schon auch die Sorge gemacht. Ich dachte, ist das jetzt völlig off-topic? Was hat eine Geologin zu tun mit einem Soldaten in Flandern, mit einem Schriftsteller in Bosnien und so? Und da habe ich dann einfach auch vertraut, dass man, wenn man die Zeit hat, dann plötzlich merkt, hey, Moment. Also gerade, was du jetzt sagst, oder? Die graben, die denken in größeren Zusammenhängen. Die Geologen sagen, wenn wir die Zukunft voraussehen wollen, müssen wir die Vergangenheit verstehen, sonst ist es ein Blindflug. Hallo, ich meine, das ist etwas, das kannst du 1:1 auf unsere politische Realität, auf unsere Geschichtsvergessenheit übertragen. Und wenn es gelingt, dass du genug als Zuschauer genug Platz hast, um diese Brücke zu bauen, finde ich das großartig. Aber das Risiko ist natürlich, dass auch einige diese Brücke hier und dort nicht bauen können. Aber das Risiko muss ich eingeben. Denn sonst ist es wie Ostereier. Der Ostereier ist lustig, wenn du es selbst entdeckst. Wenn ich dir sage, hier ist eins und dort und schau doch noch mal dort, dann ist es nicht so, ist es nicht besonders schön, Ostereier zu suchen.
Das Interessante war ja, dass also gerade bei, es fängt ja nicht bei der Geologie an, sondern wir sind in zuerst mal hier in der Nähe, in den Vogesen, an diesem Kampfplatz, und dann nachher in Flandern. Und die Erde arbeitet Sachen hervor. Also es ist quasi wie die Natur, die das wieder ausspuckt, was der Mensch hinzugefügt hat. Und das ist eine schwere Erinnerung, oder? Also den Moment, mit dem man so wahrnehmen kann, im Film auch, aha, das ist eine Information, sogar in 500 Jahren werden sie noch Sachen finden. Und dazu kommt dann noch die Verbindung zum anderen, wo es als Metapher dann funktioniert. Es ist als Fakt schon mal interessant und dann kommt eben die Metapher, ne? Dass die Natur das Zeugs wieder ausspuckt.
Also ich meine, wenn jetzt ein Historiker sagt, die Geschichte kommt an die Oberfläche, ist das was anderes, als wenn ein Soldat, der von einer belgischen Spezialeinheit sagt, schaut Leute, das, was im Boden ist, das kommt an die Oberfläche. Das ist eine physikalische Gesetzmäßigkeit. Mhm. Und das hat mich eben auch interessiert, wer so etwas überhaupt uns mitteilt.
Ich fand dann diese Szene oder überhaupt, eigentlich zieht sich auch so ein bisschen durch den Film interessant, quasi die Geschlechterkategorien, die du ziehst. Also das, gerade jetzt in der Szene geht es ja stark darum, also die Männer quasi, die den Boden verschmutzen, wieder die Männer, die quasi den Dreck der vorherigen Generation aufräumen müssen, die Männer an der Schalthebel der Macht quasi zur Vernichtung und dann auf der anderen Seite die Frauen mit dem matriarchalen Dorf Minoa oder wie hieß es?
Minoische
Dorf, Kultur, ja genau. Ja. Wie friedvoll sie sind und ob trotzdem glorreich, was ich mit Ja beantworten würde natürlich, aber dass ich es interessant fand, dass ich mir dann nachher jetzt so in auf die aktuelle Situation überlegt habe, dass ja eigentlich jetzt ausgerechnet in Italien eine Frau an der Macht, in Deutschland strebt eine Frau an die Macht, dasselbe in Frankreich, also dass sich quasi so dieses, was früher so fest war, feste Geschlechterkategorien, ein bisschen aufbricht, wobei man auch sagen kann, dass da vielleicht auch noch mal ein bisschen was nachgeahmt wird jetzt bei den Frauen an der Macht, also dass sie ja sehr quasi männliche Rollen schlüpfen. Aber fand ich irgendwie interessant, dass gerade jetzt mit Blick auf heute das irgendwie nicht mehr ganz so stimmig ist oder war. Oder die Frau Europa, also quasi die Frau der weiten Sicht, alles so sehr positiv besetzt.
Also mich hat das auch beschäftigt, dass es so viele Männerprotagonisten waren. Und da gibt es aber mit den Frauen eben, also es waren so zwei Frauen, glaube ich, die sehr eindrücklich sind, auch die Chorleiterin in Sarajevo, wo es darum geht, eben welche, dass es ja noch den Titel gibt, also welche Lieder kann man singen oder was heißt das überhaupt, wenn ich eben muslimische oder bosnische Lieder singe und wenn ich serbische Lieder singe, also was das löst das bereits aus und die macht das ja sehr engagiert, das ist sehr eindrücklich und auch die andere Protagonistin am Schluss, die dann durch den in Norwegen in diesen Tunnel führt eigentlich, wo sie eine angeblich friedliche Gesellschaft, die sich da verewigt hat. Aber ja, es sind wirklich Fragen, die sich stellen durch diese Anordnung, die da ist.
Ich stelle mir gerade vor, wenn ein Hörer dieses Podcasts all das hört und denkt, norwegische Höhle, Urwald in Polen, Geologen, was kann man sich da zusammenreiben? Da denkt man wirklich, mein Gott, ist das ein weites Feld. Ich möchte noch etwas sagen zu den Männern, das ist mir wichtig. Das ist etwas, das habe ich erst im Lauf des Entstehungsprozesses eigentlich herausgefunden. Wo ich auch hinkam, ich bin immer wieder auf Männer gestoßen, ja. Und dann dachte ich, woran liegt das? Wieso treffe ich am Hartmannswiler Kopf oder auch in Sarajevo vor allem? Warum sind es immer Männer? Und ich glaube, was mich sehr beschäftigt hat, und eben das war mir lange nicht bewusst, sind eigentlich Männer, die in dem, wie sie denken und was sie tun, etwas anderes leben als das, was wir heute überall in der Politik sehen. Ja, wenn ich, egal in welche Himmelsrichtung ich schaue, heute sehe ich Männer an Schalthebeln sitzen, wirklich als hätte es kein Gestern gegeben. Ja, und eine Art von Männern, die, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Und offenbar hat mich das sehr, war das so eine Art Hidden Agenda, dass ich Männer treffe, die in ihrem Mann sein, ein vollkommen anderes Selbstverständnis haben. Und das ist mir erst mit der Zeit aufgefallen. Eigentlich ein anderes Männerbild, ja. Du hast sehr unterschiedliche Männer in diesem Film, aber sie alle Leben einer anderen Art von Mann sein. Und ich glaube, wo gibt es überhaupt männliche Vorbilder heute? Es ist ein großer Mangel an positiven, konstruktiven männlichen Vorbildern, weil sie übertönt werden von einer Art von Mannsein, mit der ich große Schwierigkeiten habe. Und die, glaube ich, auch wenn Frauen das reproduzieren, die uns gesellschaftlich überhaupt nicht weiterbringt. Ja.
Also ich glaube, du hast ja jetzt schon eine Steilvorlage zum nächsten Film gegeben. Das sich verändernde Männerbild oder das sich nicht verändernde Männerbild.
Ja, das schwingt auf jeden Fall in diesen Film sehr stark rein. Ja. Mhm, ja.
Ganz klar.
Also ich glaube, am deutlichsten ist es natürlich bei dem serbischen General. Also der das ist ja interessant, dass ein serbischer General, der die Seite gewechselt hat oder dann eben für Bosnien gegen die serbischen Aggressoren Sarajevo verteidigt hat. Und ja, das endet ja dann so in einem Bild eigentlich, wo er eine Art, ja, ein Plädoyer eigentlich für die Liebe und wo er auch sagt, die Liebe ist mehr als zwischen Mann und Frau, sondern die Liebe ist eigentlich viel umfassender. Ja. Und das ist sicher sehr, sehr berührend auch, das von einem Mann zu hören, der eben gekriegt, also der auch nicht aus dem Krieg kam.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja.
Dort finde ich, sag ich, der größte so Bruch. Vielleicht nochmal ein bisschen zu meiner Irritation. Also was ich ganz am Anfang und eben am Schluss sehr spannend finde, ist dieses... das eigentlich, also das Flandernbild, das finde ich auch ganz, ganz stark. Also wie diese auch Armee eigentlich, die diese ganze Munition herausholen, noch von den zwei Weltkriegen da, und das sortieren und auch, das ist auch so verrückt, diese Referenz, also sie machen so eine Referenzbibliothek eigentlich, wo man weiß, welche Granaten sind von wem runtergeschmissen und wie
kann man sie entsorgen, ja.
Ja, und eben, also, aber sie macht ja eben wie eine Art Bibliothek. Also du lernst eigentlich eine Sprache über die Granaten. Also du lernst eigentlich, was bedeuten welche Granaten, woher kommen sie, wer hat die alle da hingeschmissen. Und auch mit der Absicht natürlich, sie dann zu erkennen und zu wissen, wie gefährlich und sie ja sind. Weil ja eben, wie man im Film erfährt, ein Drittel dieser, was ist 1,5 Millionen?
Milliarden.
Granaten, die runtergeschmissen wurden, nicht explodiert sind und jederzeit explodieren können, was auch eine Person im Film ja sagt und das noch auf Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte hinaus. Also und nachher in Sarajevo sieht man ja dann einen auch sehr eindrücklichen Menschen in der Bibliothek, der eigentlich sein Leben damit verbringt, diese wenigen gefundenen Sachen, Reste der Bibliothek wieder zusammenzukleben und wieder aufzubereiten, zu restaurieren. Und der auch sagt, eben, ich werde in meinem ganzen Leben das nicht schaffen, das zu restaurieren, was man nur gefunden hat, geschweige denn all das, was vernichtet ist, was wir gar nicht wissen, was vernichtet wurde. Und das ist, glaube ich, das ist eine eindrückliche Dimension des Films. Dieses, dass Leute immer noch damit beschäftigt sind, die Spuren oder die Zerstörung der Vergangenheit, soweit man das kann, aufzuarbeiten, während bereits die neuen Verheerungen sich anbahnen oder
bereits da im Raum sind.
Bereits im Raum sind, ja.
Also ich habe das auch gelesen als irgendwie Angriff auf das Wissen, dieser Angriff auf die Bibliothek von Sarajevo, der auch eine weitere Station, man muss es vielleicht der Hörerschaft dieses Podcasts erklären, dass wir tatsächlich eine Reise machen durch Europa und es ganz verschiedene Orte sind, die da angestrebt werden und wir haben jetzt ein paar ein bisschen durcheinander geworfen. Aber es endet auf alle Fälle in Sarajevo und da war dieser Angriff auf die Bibliothek im August 1992. Das führt mich eigentlich zu so einer Frage zum Abschluss. Eben ein Film, der ziemlich gut zur heutigen Zeit passt, auch wenn er sehr viel von der Vergangenheit handelt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Zerstörung des Wissens, wenn man anschaut, was jetzt in Amerika passiert, auf den sozialen Medien, die Tech-Milliardäre, die sich um Trump scharen, die quasi schon die Stufen runtergesetzt haben, wie Fake News kontrolliert wird und so weiter. Also ich meine, es ist bekannt, dass Wissen Macht ist und dass quasi wer Macht haben will, versucht, das Wissen, was ihm nicht passt, auszuschalten.
Mhm. Das Wort Erinnerung ist ja eigentlich ein sehr schönes Wort, ja, Erinnerung. Und ich glaube, für mich, was sich durch diesen Film sehr verändert hat, ist, dass mein Verhältnis zu Vergangenheit und Erinnerung sich verschoben hat. Für mich war das früher eher etwas Vergangenes. Erinnerung, ja, das war gestern, vorgestern. Und ich habe irgendwie gelernt dadurch, dass wenn ich über heute und die Zukunft rede, also dass Erinnerung die Zukunft bedingt. Dieser Zusammenhang wurde mir so deutlich. Und in der Bibliothek, das ist ein kollektives Wissen. Das sind unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse, die dort versammelt sind. Sehr, sehr, sehr divers über Jahrhunderte. Und wenn, also das steht ja auch stellvertretend, diese Art von Erinnerungen, kollektiver Erinnerungen vernichtet wird, also Geschichtsvergessenheit, wenn wir immer nur noch in Quartalszahlen und kurzfristig denken, dann sind wir in einem Blindflug, ja, und dann sind wir dazu verdammt, die gleichen Fehler wieder und wieder und wieder zu machen, und das ist fatal. Und deshalb denke ich, ist die Erinnerung, ist es kein Hobby, sondern das ist eine Bedingung eigentlich, um die Gegenwart und die Zukunft zu gestalten.
Ja, aber dort einfach damals wurde ja dieser Angriff auf die Bibliothek, das war ja nicht ein Versehen,
also, nein, gar nicht.
Sondern es wurde ja eigentlich als das gelesen. Also es wurde ganz gezielt diese Bibliothek niedergebrannt. Also wie auch der Angriff auf die Städte, das kommt auch ganz kurz im Film vor, aber das war damals eine große Empfindung, ja, der Bosnierinnen und Bosnier, dass eben gerade die Städte angegriffen wurden, dass die Städte zerstört wurden, ganz gezielt. Oder es kommt eben mit dem General vor, der auch bestimmte Stadtteile, also man hat ganz gezielt einerseits eben auch diese Vorstellung der ethnischen Trennung und ethnischen Säuberung, also diese Idee einfach, man kann Menschen, die seit Jahrhunderten da sind, wegradieren, wegputzen und das andere eben auch das Wissen. Also der Angriff in diesen Kriegen da in Ex-Jugoslawien, das war eben ganz gezielt. Es ging ganz gezielt auf diese Orte der Menschlichkeit oder des Wissens oder der Kultur. Und das Verrückte eben, wenn man dann mit Ceva Karahas angeht, ist, dass es sich dann so verkehrt hat. Also diese, eigentlich haben sie ja gewonnen sogar. Sie haben das vernichtet und jetzt macht man daraus Geschäft. Also man hat das geschafft, die Erinnerung auszulöschen, damit man damit Geschäft machen kann am Schluss. Also der Krieg hat gewonnen, der Krieg hat eigentlich vorbereitet und jetzt kommt der Tourismus. Und das ist wirklich ein absoluter Irrwitz, den Karahasan da so auf den Punkt bringt.
Er sagt ja auch, um eine Geschichte zu konstruieren, die der eigenen Ideologie entspricht, musst du die bestehenden Spuren erstmal beseitigen. Ja, er bringt das wirklich auf den Punkt. Ja. Ich möchte vielleicht noch etwas anfügen, und zwar, was für uns im Schnitt auch interessant war. Es gibt vor allem am Anfang Archivmaterial aus dem Ersten Weltkrieg. Wir sehen Soldaten. Und durch den Ukraine-Krieg hat sich dieses Material ganz anders aufgeladen. Ja. Plötzlich, wenn ich diese Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg sehe, spielt es gar keine Rolle mehr. Ist das jetzt der Erste Weltkrieg, der Zweite, oder war das jetzt, ist das die Gegenwart? Ich sehe dort drin ukrainische und russische Soldaten. Ich sehe junge Männer, die verheizt werden. Ja. Und das ist auch etwas, wo ich glaube, die Erinnerung plötzlich eine Gegenwärtigkeit erfährt. Für mich, also so bedrückend die Gegenwart ist, so bedrohlich viele Sachen sind, für mich etwas sehr Positives ist eigentlich, dass in diesem Film ich Leuten begegne, die in dem, was sie tun und wie sie denken, eigentlich etwas unheimlich Inspirierendes und auch Öffnendes haben. Also ich glaube, das ist auch sehr erbaulich. Bei der ganzen schwierigen Situation, auch so zum Beispiel in Sarajevo, hast du dort großartige Persönlichkeiten. Du hast einen Karahasan, der so reflektiert darüber nachdenkt. Du hast diesen Pontanimakor, der aus dem Krieg entstanden ist, der ein unglaubliches Versöhnungsprojekt ist und dann noch großartig klingt.
Der das Lied der anderen singt.
Ja, die das Lied der anderen singen. Also Muslime, Orthodoxe, Atheisten, Katholiken singen zusammen geistige Lieder. Und weil sie sagen, wenn ich die Lieder der anderen singe, dann kann ich seine Perspektive verstehen. Und nur wenn ich seine Perspektive verstehe, können wir etwas wie eine Gemeinschaft bilden. Und das sind für mich extrem positive Sachen, die ich erbaulich finde. Also ich hoffe sehr und bei allen Bedrückenden, dass dieser Film durch diese Begegnung auch etwas Erbauliches für die Gegenwart hat.
Ja, ich habe das genau gleich empfunden, dieses Chormitglied am Schluss, das sagt, wir sollten aufeinander zugehen. Die Art, wie er das sagt, war irgendwie so eindringlich und ich finde, am Schluss ist das ein bisschen der Punkt. Wir müssen wieder mehr aufeinander zugehen. Also quasi zugehen, zuhören, und um die anderen zu verstehen.
Ja, wahrnehmen,
hören, ja. Ich bin genauso ein hoffnungsvoller Happy End. Liebhaber wie alle anderen. Das ist ein schönes Schlusswort. das uns doch und wieder ein bisschen als Aufruf gelten sollte, den anderen ein bisschen besser zuzuhören. Jedenfalls der Film, um den es heute ging, das Lied der anderen, empfehlenswert von mir aus gesehen, ein Nachdenken nicht nur über Europa, sondern auch über das Menschsein an und für sich. Der Film von Vadim Jendrejko. Herzlichen Dank auch für dieses Gespräch, Vadim, Guy und Valerie. Mein Name ist Erik Fackung.